Willkommen zur 518. Folge des Sneakpots. Wir sind in L.A. und verfolgen dort die kriminellen Machenschaften aller möglichen und besprechen dafür euch den Film Bright. Mit mir hier im Auto, das ist unsere Elfin Claudia Nördinger.
Hallo, und der Ork ist Stefan Giesbert.
Hallo.
Besser als die Kermit the Frog Stimme.
Das stimmt.
So, Weihnachten ist rum, der Sneakpot ist zurück.
Und dezimiert, weil so und so viele krank sind und so.
Genau, mit unserer Zwischenepisode und leider bis vor, ich sag mal, 8 Stunden oder so, sah es so aus, als ob wir heute zu viert aufnehmen würden. Aber, boah, jetzt sind wir noch zu zweit. Immerhin sind es noch zwei. Dir geht's auch so gut, soweit? Alles?
Ja, übliche Erkältungssymptom, aber nichts, was mich von der Aufnahme abhalten könnte.
Sehr gut.
Jo. An dieser Stelle natürlich gute Besserung an alle, denen es nicht so gut geht.
Genau, sowohl unsere Hörer als auch unsere Mitpodcaster.
Mitpodcaster und Anhang.
Genau. Oh ja, stimmt. In einem Fall ist ja.
Jo. Genau. Bright. Stefan, worum ging's?
Bright, die neue Netflix-Serie, die am 22. Dezember kurz vor Weihnachten erschienen ist und ich habe sie sogar noch vor Weihnachten geschaut. Man ist ja irgendwie in der Werbung gar nicht mehr drum rumgekommen. Also,
ich habe es noch nie gesehen, glaube ich.
Echt? Also auf Spiegel Online wird es mir angezeigt, ich glaube, im Facebook habe ich es irgendwo gesehen. Auf Netflix, wenn ich mich da anmelde, kommt sofort so oben, der Trailer läuft gleich los und alles. Ja. Also.
Nee, Netflix denkt bei mir bestimmt immer, die schaut immer Gossip Girl, die will sowas nicht anschauen.
Ah, das kann natürlich sein.
Ja, erzähl mir mal.
Ich muss mal bei meiner Frau gucken, ob es da angezeigt wird, weil die guckt auch, also die guckt Gossip Girl und The Crown, aber da hat sie jetzt auch die zweite Staffel fertig.
Ja, bitte, also Hörer, teilt uns mal mit, was Netflix unbedingt möchte, dass ihr anschaut.
Genau, das ist echt spannend.
Was wird euch immer angeboten, ständig?
Genau, was musst du unbedingt gucken?
Ja. Bei mir ist ehrlich gesagt Dark.
Ja, das wird mir auch dauernd angezeigt. Das scheint aber wirklich allen zu pushen.
Netflix, dass ich das anschaue, ja.
Ja, genau, das kriegt jeder, das ist egal.
Das müssen wahrscheinlich alle anschauen.
Ja, genau, weil es ja Eigenproduktion aus Deutschland ist. Die erste. Vermutlich. Ja. So, also.
Bright. Lustig eigentlich, Dark und Bright. Okay, it's Bright.
So Bright. Naja, egal. Wir befinden uns in, ja, man möchte es alternativen Welt nennen, in L.A., wo aber neben Menschen auch Feen, Elfen, Orks und allem möglichen zusammenleben. Und wir beobachten Daryl Ward, gespielt von Will Smith, der Polizist ist und als seinen Partner einen Ork bekommt. Das ist der erste Ork überhaupt, der Cop wird. Und muss jetzt mit dem auf Streife fahren und ist davon wenig angetan. Also am Anfang lernt man Will Smith kennen, das sieht man auch in dem Trailer, da hat er irgendwie einen Zwist mit einer Fee, die sich irgendwie ärgert ihn und die verprügelt er dann und macht sie kalt und redet auch mit seinen Nachbarn, die halt Menschen sind, aber Gangster, also ganz offensichtlich Gangster, so, aber das kümmert ihn als Polizist nicht, wenn die Nachbarn da irgendwie Gangster sind, aber wenn da Orks rumlaufen, das findet er schon irgendwie doof. Die Stadt ist auch in Viertel unterteilt, es wird so klar, man darf nicht, sollte nicht jeder in alle Viertel fahren, die Menschen sind so in der Mitte, die Elfen sind so die Besseren, die Reichen, die, bei denen alles immer so ein bisschen besonders und toll ist und die Orks sind so die, ja, was man so Unterschicht nennen würde, die dann in Ghettos wohnen und ja, die halt arm sind und sich mehr durch Gewalt verständigen als durch Worte, Wörter.
Okay, also wir haben so eine ganz stark segregierte Gesellschaft. Wird irgendwas dazu erzählt, wie es dazu kam oder was?
Nee, gar nicht. Das ist ja schon immer
okay,
so.
Okay, das ist einfach so.
Es gab da diesen Krieg und die Orks waren irgendwie auf der falschen Seite. Das taucht immer mal auf, aber also ist jetzt nicht, dass es so aus der Heute-Zeit, also es sieht aus wie heute, aber der Krieg ist schon halt 1000 Jahre her und
naja,
gab es noch mal einen Krieg und dann haben die Rassen sich da untereinander aufgeteilt in die entsprechenden Strukturen und ja, hätten die Orks da an der Stelle nicht, dann wärt ihr doch und so. Also man bezieht sich dann auch mal wieder aufs Alte, versucht das aber jetzt irgendwie damit umzugehen und eben quasi, dass ein Ork auch mal Polizist werden kann und dass die Durchmischung der Rassen eben besser werden kann. Oder Wesen, nennt man das dann drin? Nee, Rassen nicht. Egal. Wesen. Tiere. Menschen, Orks, egal. Ja, sie entdecken dann bei einem Routineeinsatz irgendwie so ein bisschen, sie werden gerufen, ja, da und da fährt man da hin, guckt euch das an, dann gehen sie rein in ein Haus, irgendwie alles dunkel, natürlich, wie es so sein muss, weißt du, Cop und Partner gehen rein, sichern sich und entdecken da eine Frau, die sehr verängstigt ist und die sie in Gewahrsam nehmen und sie entdecken aber auch einen Zauberstab. Und ein Zauberstab, das ist sowas wie eine Nuklearwaffe. Wenn du nicht einer von den Auserwählten bist, kein Bright, dann da kannst du diesen Zauberstab nicht anfassen, ohne dass du sofort explodierst. Das wird uns einmal auch sehr spektakulär vorgemacht, das ist ganz cool. Aber ja, so. Und da solche mächtigen Gegenstände natürlich nicht einfach nur für Spaß da rumliegen, ist klar, dass sich nach und nach immer mehr Menschen und andere Rassen dafür interessieren und versuchen, diesen Zauberstab wieder zurückzubekommen und dann eben Jagd auf die drei machen, also auf unsere beiden Polizisten und die entsprechende Elfin, die Frau, die sie da beschützen. Oder die Bright. Und jetzt pfeife ich gerade hier aus irgendeinem, beim Atmen, komisch. Naja, genau, und das beobachten wir, es ist so ein typischer Cop-Thriller, die beiden, die nicht so gerne zusammenarbeiten möchten, müssen dann zusammenarbeiten und wachsen natürlich einfach dadurch zusammen. Wir lernen dann auch noch irgendwann später, dass es vorher wohl mal einen Vorfall gab, wo der Ork nicht richtig aufgepasst hat, vermeintlich, Will Smith dann angeschossen wurde und der Ork ihn dann, also den Verbrecher verfolgt hat, aber ihn nicht stellen konnte und überfallen wurde, aber keiner glaubt so richtig dran, dass wirklich der sich von so einem Pimp hat niederringen lassen und so, ist das alles so ein bisschen unklar und das schmiert ihm auch regelmäßig aufs Brot, aber sie müssen halt weiter zusammen Streife fahren und damit irgendwie zurechtkommen miteinander.
Mhm.
Ja, so.
Okay, wie finden wir das?
Es sieht sehr cool aus, insbesondere die Maske für die Orks und so, finde ich toll, also sieht echt sehr, sehr schön aus. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass diese Rassenstruktur einfach so unglaublich billig und klar auf US-amerikanische Rassenprobleme zielt. Also das, was Will Smith zu dem Ork sagt und der Ork erlebt, ist halt genau das, was Schwarze in Amerika erleben. 1:1, Wort für Wort. Das haben wir schon 100-mal gesehen gefühlt. Man kann es für viele Leute nicht oft genug sagen. Ich finde aber, man hätte es noch ein wenig weniger in your face machen können. Also es hat mich sehr schnell, sehr stark wieder rausgeholt. So, ach nee, jetzt ernsthaft, ihr redet jetzt gerade, also ihr wollt mir erklären, dass auch Orks natürlich dann so in der menschlichen Umgebung sein können und wow, du bist der erste Ork, du bist der erste Schwarze, der mit in dein Polizeiauto darf. Oh, aber sei mal vorsichtig, nicht, dass der dir in den Rücken fällt. Oh, und so. Also für mich war es halt echt viel zu dick. Und das hat mich leider ziemlich rausgeworfen. Sonst sehen wir da einen sehr klassischen, straighten Actionfilm, wo es, ich habe ihn blöderweise auf dem Computer geschaut, weil meine Frau gleichzeitig auf dem Fernseher was anderes geschaut hat. Und dann ist die eine oder andere Actionsequenz, die echt schön choreografiert sind, ein bisschen verwirrend, wenn der Monitor so nah, und irgendwie fehlte mir ein bisschen die Übersicht. Also da hätte ich gerne ein etwas größeres Zuschaugerät gehabt, Abspielgerät, wo man das sieht. Der Film war ja offensichtlich für Netflix direkt produziert und eben nicht fürs Kino. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass der ja auch ganz nett im Kino ist, wenn du da auf der großen Leinwand und mit ordentlich Bums dahinter das hörst. Es wechselt immer mal wieder so zwischen so, weißt du, so Sprüche, die sie untereinander machen, die sie gegen andere machen, die sie so, wo du dann so eine lustige Stelle hast, und dann wird es aber wieder klassisch ernst und actionmäßig. Also, ich bin sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Ich merke es jetzt auch, wo ich darüber rede, immer mehr. Also, es gibt Stellen, die mir richtig gut gefallen haben. Es gibt Stellen, die haben mich rausgeholt. Es gab Gags, die ich echt lustig fand. Und es gab auch echt ganz viele Gags, die ich echt richtig doof fand, weil die irgendwie auch so platt waren. Also, ich glaube, das, was ich dem Film am meisten vorwerfe, ist, dass er wirklich richtig platt war. So, ja, beliebig. Also, das fand ich so ein bisschen so, ja, okay, ich hab's verstanden, okay, ja, alles klar, brauchst du mir jetzt nicht nochmal erklären, und ja. Auch dann eben die Brides und die Elfen, die dann halt, ja, quasi fast adlig sind und irgendwie was Besseres, was Feineres, und ja, okay, hab ich verstanden, ist okay, brauchst du mir jetzt nicht nochmal, und dann wird's nochmal gezeigt und wir fangen nochmal von vorne an. Und ja, sie werden dann halt irgendwie gejagt und versuchen dauernd diesen Zauberstab zu verteidigen. Ohne dass ihn mal jemand bekommt, der ihn nicht bekommen sollte. Was ganz schön ist, die Sache mit den unterschiedlichen Sprachen. Also das sind dann halt, ich habe ihn im englischen Original geguckt, das sind halt Sprachen, also ich habe so vermeintliche Sprachen noch nicht gehört, und die werden dann halt auch, wenn wir es nicht verstehen sollen, auch einfach gnadenlos nicht untertitelt. Also du weißt, die Leute unterhalten sich, aber du kriegst es nicht mit, du kommst nicht mit. Nur manchmal ist halt so, dass einer von den Darstellern dann die Sprache spricht, und dann, wenn es einer von unseren Darstellern versteht, dann dürfen wir es auch mit verstehen.
Ja. Okay. Ja.
Was halt Will Smith als Mensch, der sich dann eben rassistisch verhält. Das ist so, okay, ja. Also, ja.
Ja. Ja, hast du mir jetzt nicht so ganz verkauft.
Nee, ich glaube auch nicht, dass das was für dich ist.
Okay, Netflix weiß Bescheid, dass sie mir das nicht anpreisen.
Ja, Netflix weiß schon, dass du irgendwie doch lieber noch eine 16. Staffel von Gossip Girl gucken möchtest. Ich habe mir das, glaube ich, schon viermal von Jenny erklären lassen, aber ich habe es immer noch nicht verstanden richtig. Insgesamt gebe ich dem Film 6,5 Punkte, was eher, ja, jetzt nicht unbedingt für ihn spricht, aber ich glaube,
auch nicht ganz gegen ihn.
Nee,
also kann man schon anschauen.
Ja, wenn man so einen platten Actionfilm gucken will, wo man vielleicht sogar noch ein bisschen was, na, man kann nichts bei lernen, aber
ein bisschen was über Segregation von Orks und Elfen und Menschen lernen will.
Ja, genau, und das halt ganz billig, also so, weißt du, ohne Nachdenken auf die aktuelle Welt übertragen möchte, dann kann man den durchaus schauen.
Okay.
Ja.
Gut.
Bright auf Netflix. Eigenproduktion ist halt krass. Jemand wie Will Smith bei Netflix. Also früher nannte man das ja Direct to Video oder Direct to DVD.
Naja, gut, das ist schon was anderes jetzt, aber ne?
Hier, das ist schon, ja.
Das kann man so nicht mehr sagen heute.
Ja, das ist schon krass.
Also es ist jetzt so ähnlich wie eben vor 15 Jahren man noch so das Gefühl hatte, Leute, die sich irgendwann irgendwie in Serien retten, das ist nichts Richtiges mit ihrer Karriere mehr. Das ist ja überhaupt nicht mehr so natürlich heute. Jeder Topstar ist irgendwie froh, wenn er irgendeine Top-Serie an Land zieht, mit der er dann eine Weile beschäftigt ist und so. Ja, und ich glaube, mit Netflix ist das zum Teil jetzt schon so ähnlich. Also auf jeden Fall schon für die Leute, die Regie führen und Drehbuche schreiben und so, sieht man ja, also wie zum Beispiel der neueste Noah Baumbach-Film oder sowas, sind so Sachen, wo man vor 10 Jahren sich auch nicht hätte vorstellen können, dass sowas als erstes auf Netflix landet im Prinzip. Mhm. Oder Okja oder sowas. Das sind halt so Sachen, ja, das ist eine neue Art von Filmproduktion.
Ja.
Mal sehen, wo das so hinführt.
Das wird noch spannend, ja, auf jeden Fall. Gut. Kommen wir zur zweiten Kategorie, unserer absoluten Lieblingskategorie. Nee, behaupte ich jetzt einfach immer mal.
Droge der Wahl.
Droge der Wahl. Hast du denn was?
Ich hab's nicht vergessen. Ich trinke heute einen fränkischen Silvaner aus Volkach, den ich, als ich vor ein paar Wochen in Volkach war, dort gekauft habe. Und er schmeckt ganz gut, aber ein bisschen sauer nach hinten raus.
Oh, also, okay.
So, ich finde, es ist so ein Wein, wenn du ihn trinkst, dann denkst du erstmal so, oh, nett. Und dann so im letzten Moment denkst du so, aber vielleicht ein bisschen sauer.
Das ist natürlich schade, wenn der so endet, so erbärmlich. Der Patenonkel von meinem Bruder hat in Volkach gewohnt.
Ja.
Fällt mir gerade auf. Ja, der lebt jetzt leider nicht mehr, aber da kenne ich die Stadt. Also gut, mein Vater hat in Würzburg studiert, das ist ja da irgendwie alles.
Ja, richtig. Also ich kannte sie nicht, Und weiß jetzt auch nicht, ob ich dort wohnen wollen würde, aber irgendwie.
Was hast du denn in Volkach gemacht?
Ich war da für so ein Blog-Seminar über chinesische Bilderbücher im Prinzip.
Okay.
Ja, also da waren chinesische Bilderbuchkünstler, mit denen wir im Prinzip ein Seminar gemacht haben und das liegt daran, dass dort in Volkach ja der Sitz von dieser Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendbücher oder sowas ist.
Ah, was alles gibt.
Ja, das war eine sehr schöne Veranstaltung und dann irgendwie um abends ein Weinchen trinken zu gehen, ist das natürlich in Volkach auch ganz nett. Wobei man sagen muss, im November zumindest werden dort die Bürgersteige auch eher so um 9.30 Uhr hochgeklappt. Naja, oder um 10. Wir sind da irgendwie um 9:30 in irgendein Weinlokal reingegangen und dann haben die uns schon so schief angeschaut und dann haben wir gesagt, okay, einen Wein kriegen wir noch. Dachte ich mir so, okay.
Okay.
Ja. Jo, was trinkst du denn?
Ich werde mir einen Gimlet rühren.
Oh.
Ich habe nämlich, weiß nicht, ob ich das in der letzten Sendung erzählt, in den letzten Wochen ein paar Caterings gemacht.
Mhm.
Und hatte davon noch einiges an Limetten übrig. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Wie viele Limetten brauche ich denn? Wie viele Leute trinken denn? Wie ist denn der Verbrauch? Weiß man ja vorher nicht, insbesondere wenn man dann 4 Veranstaltungen hintereinander hat. Das ist ja dann echt nicht so einfach. Und da hatte ich halt fast eine ganze Kiste Limetten übrig und habe dann Limejuice gekocht in größeren Mengen und musste ihn natürlich jetzt so langsam nach und nach verbrauchen. Beziehungsweise verschenken. Ups. Das war mein Stuhl. Ich habe ihn gerade mal wieder rangerückt, damit ich mich wieder gemütlich auf meinen Fernsehsessel niederlassen kann, um den nächsten Film zu besprechen, der nämlich, ich habe ihn schon wieder vergessen, No Khan, die Kunst des Ausklangs. Das klingt sehr so meditativ, muss ich sagen. So eine Meditationsdoku, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, nicht ganz. Japanischer Film aus dem Jahr 2008, der hat dann auch den Auslands-Oscar gewonnen. Allerdings, das finde ich, also um hier schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, finde ich ein bisschen schockierend, weil in dem Jahr war auch Waltz with Bashir nominiert, den ich so fantastisch und innovativ und herzzerreißend finde und sowas, dass es mir bisschen schwer fällt zu verstehen, warum jetzt dieser Film dann den Oscar abgeräumt hat. Ja, jedenfalls in diesem Film, der heißt im Englischen übrigens, glaube ich, Departures. Es geht in dem Film um einen Profimusiker, einen Cellisten, der Anfang des Filmes, sein Orchester wird aufgelöst und er traut sich irgendwie auch nicht so richtig zu, was anderes zu finden, weil es vorher für ihn auch schon schwer war, sich durchzusetzen. Und letztendlich kommt er einfach zu dem Schluss, dass er nicht das hat, was man braucht, um als Profimusiker überleben zu können.
Mhm.
Und er überlegt eben jetzt, was er tun kann. Und letztendlich kehrt er dann zurück in die Kleinstadt, aus der er kommt. Und seine Frau geht mit ihm dorthin, recht bereitwillig eigentlich, also dafür, dass das doch ein relativ großer Umbruch ist, ist sie da sehr schnell bereit, mit ihm zu gehen. Und dort nimmt er dann einen etwas unkonventionellen Job an. Also er hat ja eigentlich keine Qualifikationen, die irgendwas bringen, erst recht nicht in so einer Kleinstadt.
Ja.
Und er nimmt dann so einen Job an in einem Unternehmen, die darauf spezialisiert sind, solche Zeremonien an Toten durchzuführen, wo sie die eben, also so Waschung und Kleiden und dann in den Sarg legen, allerdings vor den Angehörigen. Also das ist nicht was, also jetzt nicht so Six Feet Under mäßig, sondern es ist eine Zeremonie, die auch damit zu tun hat, eben sozusagen den Trauernden zu helfen und einen würdigen, also sozusagen die Toten würdig auf die Reise zu schicken. Das ist die Idee, die zumindest im Film vermittelt wird. Ob dieser Beruf jetzt wirklich so aussieht, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Auf jeden Fall ist das wohl ein sehr altes Ritual und es gibt eben Leute, die da Spezialisten sind und die das machen. Und in so einem Unternehmen arbeitet er dann. Mhm. Und wird wohl als ehrenrührig angesehen eigentlich. Also es ist eben ein Job, den irgendwie auch keiner machen will, obwohl es doch schon Kunstfertigkeit erfordert, das gut zu machen. Aber er erzählt seiner Frau auch gar nicht, dass er jetzt diesen Beruf ausführt und sowas. Und letztendlich geht es dann eben darum, wie sich dieses neue Berufsleben entwickelt, wie da andere Leute zustehen, was das vielleicht auch mit seiner persönlichen Geschichte zu tun hat und so weiter. Darum geht's. Jo.
Okay.
Ja.
Ist dieser Job irgendwie so niedrig angesehen? Natürlich ist wahrscheinlich für einen Cellisten ist jeder Job, der nicht Cello spielen ist, ein niedrig angesehener Job, oder?
Ja, aber das geht gar nicht so von ihm aus, dass das irgendwie ehrenrührig ist. Er ist da eigentlich am Anfang natürlich ist er ein bisschen schockiert. Er kommt auch so ein bisschen zufällig hin. Er weiß erstmal nicht, was für eine Art Job das ist, für die er sich da bewirbt. Das stand da irgendwie nur, dass keine Qualifikationen erforderlich sind. Und dann geht er da hin und dann rutscht er da so ein bisschen rein. Und am Anfang fordert es ihm natürlich auch was ab. Ich meine, klar, wenn du im Prinzip noch nie in deinem Leben einen Toten gesehen hast oder so, dann ist das natürlich erstmal ein Job, der auch ganz schön hart für dich sein kann und so.
Mhm.
Also das ist, da muss er schon ein bisschen so sich überwinden, aber letztendlich ist es eher was Gesellschaftliches, dass eben es irgendwie auch verpönt ist, einen Job zu machen, der darin besteht, quasi Tote vorzubereiten und so weiter. Das ist, also ich finde es auch, dass es nicht ganz im Film ein bisschen schwierige Spannung ist, wo ich nicht ganz sicher bin, ob die einfach, ja, wahrscheinlich ist es so gewollt. Also aus dem Film ist nicht ganz erkennbar, warum dieser Job nicht hoch angesehen ist. Also eigentlich so wie der Film den Job verkauft, würde man sagen, aber das ist doch was sehr Ehrenvolles. Also es ist doch was sehr Ehrenvolles, den Abschied von Verstorbenen auf so eine würdevolle Weise zu gestalten und sowas.
Ja, würde ich auch so empfinden.
Aber irgendwie ist es offensichtlich so, also ich entnehme dem ehrlich gesagt so ein bisschen, dass möglicherweise der Job in Realität häufig ein bisschen anders aussieht. Also nicht so ein hehres Ritual ist, wie wir es hier sehen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es eher die anderen Leute sind, die das als schändlich ansehen.
Okay.
Und ja, naja, aber was an dem Film, also ich bin sehr zwiegespalten, was den Film angeht. Es gibt ein paar Sachen, die ich sehr schön finde. Ich finde, dass ein paar wirklich gute Darstellerleistungen sind. Ich finde, der Hauptdarsteller ist gut. Ich fand seine Ehefrau wirklich toll. Da habe ich allerdings ich habe den Film auch im Rahmen meines Filmclubs gesehen. Mhm. Da habe ich mich mit ein paar, da waren wir uns sehr uneinig. Manche fanden diese Frau einfach nur eine vollkommen archaisches Rollenbild, eine Frau, die sich nur an den Bedürfnissen ihres Mannes orientiert und irgendwie keinerlei eigene Persönlichkeit hat. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen anders gelesen. Ich habe das so empfunden, dass es eine Figur ist, die sich einfach dazu entschlossen hat, es ihrem Partner in der schwierigen Situation seines Lebens nicht schwieriger zu machen, und sich sozusagen auferlegt, auch Fröhlichkeit auszustrahlen und so, auch in schwierigen Zeiten. Also so habe ich das empfunden. Mhm. Und ich fand die sehr gut. Also ich fand mehrere Rollen wirklich, also Figuren sehr, sehr gut. Was ich aber vor allen Dingen toll fand, war das Ritual. Also die Szenen, wo man sieht, wie er eben dieses Ritual durchführt. Ich finde es einfach so häufig so, wenn man jemanden, und zwar egal, ob im dokumentarischen Bereich oder im Film, also im Spielfilm, jemanden dabei zuschaut, wie er eine manuelle Tätigkeit unglaublich präzise und gut macht. Das finde ich ist einfach ganz häufig, macht es sehr viel Spaß.
Ja, ja.
Und das ist hier auch so. Also man schaut ihm zu und du siehst einfach, wie jeder Handgriff sitzt und wie wichtig jedes Detail ist und sowas. Sehr schön. Okay, jetzt kriege ich gleich einen Hustenanfall.
Das macht nichts, einfach weiter.
Ja, also was allerdings furchtbar an dem Film ist, ist, dass er zum Teil ultraschmalzig ist und okay, dass die Musik grauenhaft ist. Also ich finde auf jeden Fall, sie ist grauenhaft, billig, sentimental, Murks. Und das finde ich bei einem Film, der über einen Profimusiker, der die Geschichte eines Profimusikers erzählt, finde ich das besonders schwer zu verzeihen. Also ich finde den Score wirklich furchtbar. Es kommen ein paar Stücke von Beethoven und Brahms und so vor. Die stechen schon raus, auch wenn es so die am häufigsten gespielten, ausgenudelten Dinger sind, die zwar immer noch gut sind, aber okay, muss man jetzt vielleicht auch nicht zum tausendsten Mal hören. Aber der neue Teil des Scores ist für mich wirklich furchtbar. Und dann gibt es so ganz schreckliche Szenen. Also später, als dann eben man sieht, wie er sich so entwickelt, auch von der Persönlichkeit her und so, da gibt's dann so Szenen, wo er irgendwie vor dem Mount Fuji in der Landschaft Cello spielt und um ihn rum eben so Landschaft und fliegende Vögel und sowas. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, warum sitzt er hier auf irgendeiner Böschung und spielt Cello?
Ach so, spielt dann später irgendwann wieder. Also das ist es nicht, dass seine Frau diesen nicht will, dass er den Job macht, sondern dass er einfach wieder zurück zum Cello spielen kommen möchte, oder?
Würde ich jetzt nichts verraten wollen, ehrlich gesagt. Aber diese er spielt Cello in der Landschaftsszenen haben keinerlei irgendwie narrativen Inhalt, sondern das ist einfach, um sozusagen ein Gefühl auszudrücken, was jetzt so emotional passiert in seiner Entwicklung. Mhm. Aber das funktioniert einfach überhaupt nicht, finde ich. Also ich finde, es gibt einige Sachen an dem Film, die wirklich grässlich sind. Es gibt dann andere, die ich ziemlich gut finde, aber alles in allem ist es halt für mich ein sehr unausgewogenes Gemisch von ziemlich schlecht und ziemlich gut und insgesamt dann irgendwie auch nicht wirklich zufriedenstellend.
Hm, okay.
Ja.
Also ein neues Filmclub-Highlight, was du heute unseren Hörern mitgebracht hast.
Nein. Nein, leider nein. Also für mich nicht. Aber bei den anderen war es so, ein paar fanden ihn, also ich glaube, eine von uns fand ihn ganz fantastisch. Die meisten waren so irgendwo zwischen okay und meh. Und einer hat ihn total gehasst. Aber so, die meisten waren eher so in der Mitte.
Okay, ja gut so.
Ja.
Möchtest du Punkte geben oder eher so in der Mitte?
Schwierig. Ich gebe 6 Punkte.
Okay.
Hm. Ja. Also wie gesagt,
Begeisterung klingt anders.
Ja, wundert mich wirklich, dass der gegen Boaz with Bashir den Oscar gewonnen hat, kann ich mir eigentlich fast nur politisch erklären. Ja. Das, was Waltz with Bashir
an... Bashir, das war dieser israelische Zeichentrick.
Das ist dieser Beirut-Film über, ja, genau, dieser animierte. Ja.
Okay.
Ja. Ja. Das war Nokan, die Kunst des Ausklangs.
Nokan, die Kunst des Ausklangs.
Also, falls irgendjemand alte Oscar-Gewinner irgendwie nach und nach versucht abzuarbeiten, ich finde, den könnte man auch auslassen.
Dann lieber Waltz mit Bashir gucken.
Auf jeden Fall, wenn man den nicht sowieso schon gesehen hat.
Ja, ja, gut, wer weiß, vielleicht schaut man nur Oscar. Na, wahrscheinlich nicht. Ist nicht so. Du hast dann nicht ganz Oscar prämiert mit Disney-Filmen weitergemacht.
Ja, also ich meine, den erwähne ich jetzt eigentlich, weil ich ihn jetzt inzwischen 27.000 Mal gesehen habe oder sowas.
Oh.
Alles im letzten Jahr.
Lass mich raten, deine Tochter möchte ihn gerne sehen.
Richtig. Den Film Vaiana, oder eigentlich heißt der Moana im Original, aus dem Jahr 2016, ist natürlich entsprechend beworben. Das heißt, all die kleinen Kinder, denen erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber ich möchte sagen, dass das ein Film ist, den man sich auf jeden Fall auch anschauen kann, wenn man keine kleinen Kinder hat oder überhaupt keine Kinder oder wie auch immer oder mit Kindern nichts anfangen kann. Weil es einfach ein wirklich toller, toller Zeichentrickfilm ist. Ist einfach so. Also es ist ja so, wir haben wieder mal eben eine weibliche Figur, die quasi auf eine große Reise geht, und zwar diesmal sind wir so im polynesischen Kontext, und Vaiana, ja, versucht eben im Prinzip, ja, also sie hat so eine Mission, wo es auch darum geht, ihr Volk zu retten oder sowas in der Art, und sie arbeitet zusammen mit so einer Art Halbgott, einem aufgeblasenen, sehr von sich selbst überzeugten jungen Mann, der eigentlich sie erstmal so behandelt, als wäre sie irgendwie so ein Groupie oder so, aber dann stellt er fest, relativ schnell fest, dass sie doch ein bisschen kratzbürziger ist, als er das vielleicht erwartet hat. Und ansonsten ist vieles davon ist natürlich übliche Disney-Kost. Es ist schön animiert, es gibt Lieder, die so Disney-Qualität haben, aber ich finde, sie sind wirklich gut zum Teil. Und man kann den Film wirklich viele Male sehen, ohne dass er einen überhaupt nervt. Es ist jedes Mal so, jedes Mal, wenn er wieder läuft, freue ich mich eigentlich über ihn. Und er hat, finde ich, auch eine Frauen, also eben jungen Mädchenfigur, wo man auch nicht das Gefühl haben muss, hier werden jetzt nur irgendwelche abgehangenen Prinzessinnenträume verkauft, die man Mädchen heute vielleicht gar nicht mehr mit auf den Weg geben will oder so. Mhm. Und dann finde ich eigentlich auch schön, dass der kulturelle Kontext mal ein bisschen anders ist, als eben immer diese Märchenprinzessin-Sache und so. Also vieles an dem Film ist einfach sehr frisch und sympathisch und humorvoll, und ich mag ihn sehr. Ich finde das wirklich kurios, dass er im Deutschen Vaiana heißt. Ich habe das irgendwann auch mal recherchiert, weil ich es mir nicht erklären konnte, und bin darauf gestoßen, dass es wohl eine italienische Pornodarstellerin gab, die in Deutschland sehr erfolgreich war, die Moana hieß, und dass man aus diesem Grund den Film hier nicht Moana heißen
wollte. Ja, wenn Twitter schief geht.
Ja, das war doch, ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber das habe ich mal gelesen. Ja.
Das war doch auch als Ginger Beer in Deutschland auf den Markt kam. Mhm. Und man darf ja, wenn man das in Deutschland produziert, darfst du nicht Bier draufschreiben, weil es halt nicht Reinheitsgebot, ganzen Kram entspricht. Und da hat Schweppes eins hergestellt und haben das Ginger Beer genannt. Und das ist halt auch nur irgendwie eine tschechische Pornodarstellerin. Und das ist halt so die ersten Wochen, als das neu auf den Markt kam und du versuchst, das rauszufinden, bist du halt immer auf deren Seite gelandet.
Oh, okay.
Aber irgendwann hat dann Schweppes, glaube ich, ein bisschen Geld ausgegeben, um das entsprechend in Google anpassen
abzustellen.
Zu lassen. Ja.
Ah, okay. Alles klar.
Aber gut. Ja, aber das ist halt echt schon, wenn du da so einen Namen hast, der dich dann in die Richtung des Internets führt. Und
okay, ja.
Du hast dann so irgendwie halbgroße Geschwister oder Kinder, die das, finde ich, ist eine gute Entscheidung.
Ja, also jedenfalls super Film, und wie gesagt, das ist kein Film, der nur was ist für Leute mit Kindern.
Aber ihr schaut den auf Deutsch, nehme ich an.
Ja, ich habe den auch schon auf Englisch angeschaut, also ich habe ihn mir auch schon ohne Lydia angeschaut. Dann ist er noch ein bisschen schöner. Okay. Aber ich finde auch, dass er auf Deutsch sehr gut funktioniert. Der wird ja von Andreas Burani, wird ja der Maui, dieser Halbgott, wird der gesprochen. Mhm. Das macht er wirklich gut, finde ich. Ich glaube, im Original spricht es The Rock. Aber ich finde, dass die deutsche Version auch sehr gut ist. Also, ja. Vaiana, auf jeden Fall eine Empfehlung.
Okay.
Jo, noch eine, auf jeden Fall eine Empfehlung, wobei ich da noch nicht durch bin, ist die Netflix-Serie Godless. Da würde mich auch interessieren, ob ein paar andere unserer Hörer da vielleicht schon drin hängen. Die meisten meiner britischen Filmfreunde sind da jetzt schon durch. Es sind ja auch nur 7 Folgen. Und ich bin jetzt gerade mit der Folge 4 durch, also so mittendrin. Es ist eine Western-Serie, also eine Miniserie, gemacht von Scott Frank für Netflix.
Okay.
Ich glaube, ursprünglich war sogar die Idee mal, dass es nur ein Film wird, aber dann hat man sich überlegt, dass man es doch als Miniserie aufziehen könnte. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so viel über die Inhalte erzählen. Es ist eben so, also das Western-Setting, da schwingen natürlich dann so alle möglichen Referenzen mit zu Sachen, die man woanders wo kennt. Vieles davon, also ich würde sagen, bei allem, was mir so einfällt, worauf sich das beziehen könnte, bezieht es sich sozusagen auf das obere Ende dessen, was damit gemeint sein könnte. Also zum Beispiel Tarantino, ich bin ja kein Fan. Also ich finde, wenn es hier Tarantino-Referenzen gibt, dann sozusagen zur besten Version von Tarantino. Und
okay.
So. Also es ist wirklich eine tolle Serie. Sie ist super gut geschrieben, hat richtig gute Charaktere. Sie sieht fantastisch aus. Ich finde toll, wie sich häufig Zeit genommen wird für Dinge, für die eben in einem Film keine Zeit wäre. Zum Beispiel wird dann eben gezeigt, wie ein Pferd gezähmt wird und sowas. Und dafür nimmt sich eben die Serie richtig Zeit.
Mhm.
Und es ist spannend und irgendwie, du interessierst dich für die unterschiedlichen Figuren. Die Figuren haben ganz unterschiedliche Interessen und auch unterschiedliche Geschichten und sowas. Es sind sehr gute Darsteller, ein paar kennt man natürlich auch von hier und dort. Also zum Beispiel spielt Jeff Daniels, spielt so eigentlich den ultimativen Bösewicht. Und spielt auch noch jemand anderes aus The Newsroom mit, Sam Waterstone. Dann die Lady Mary aus Downton Abbey spielt, die weibliche Hauptrolle im Prinzip. Also sind schon einige bekannte Gesichter.
Okay.
Und ja, es ist richtig gut. Aber wie gesagt, zur Geschichte möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel erzählen. Wer dieses Western-Setup prinzipiell mag, sollte einfach mal reinschauen. Und nach der ersten Folge weiß man, womit man es zu tun hat.
Okay, du hast mich. Wir hatten ja vorhin schon kurz besprochen, oder was vor der Sendung, dass mir das bisher noch nicht angezeigt wurde. Ich habe es aber jetzt mal eben auf meine Liste geklickt, weil irgendwie, also ich habe ja auf dem Rückflug von New York, warst du da in der Sendung, habe ich auch dieses Westworld geschaut. Das ist ja eine Mischung aus Western und Realfilm, also aktueller Zeit, Realfilm. Da hat mich auch das Western-Setting gehabt und da habe ich mir gedacht, so, boah, ich würde jetzt gern mal wieder ein Western schauen, aber eben nicht sowas, so wie Western früher gemacht wurde, sondern einen von heute. Und ich glaube, das könnte dann durchaus was sein, was mich da reizt. Also, fertig geguckt habe, werde ich das, glaube ich, mal als nächstes auf die Liste schreiben.
Genau, es ist eben auch so, es ist überhaupt nicht irgendwie klamaukig oder so. Im Prinzip ist das so eine Western-Serie, die jetzt quasi all das gelernt hat, was Serien eben jetzt, ernsthafte Serien, in den letzten Jahren gemacht haben. Eben in Bezug auf Storytelling und Aufbau von Figuren und Komplexität und sowas. All das nimmt diese Serie mit und erzählt eine Geschichte in einem Western-Setting. Aber es hat eben nichts Cartoonhaftes oder Klamaukiges oder irgendwas. Es ist einfach richtig gut gemacht.
Okay.
Und tolle Frauenrollen auch und sehr interessant und aktuell. Also vieles daran ist einfach auch, man merkt einfach, das ist eine Geschichte, die zwar in einer anderen Zeit spielt, aber irgendwie auch nur heute so erzählt werden kann. Ja, also ich finde es wirklich super bisher.
Ah, okay.
Ja.
Ja.
Also, das heißt, wer noch nicht angefangen hat, Das wäre meine Empfehlung.
Okay, ich habe den Auftrag verstanden. Gut. Mir dauert. Wie lange ist so eine Folge?
Also die ich gestern gesehen habe, war irgendwie 1:14 oder so.
Wow.
Ja.
Okay, die sind aber alle unterschiedlich lang.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass gestern bei der dritten habe ich mal geschaut, aber ansonsten okay. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt, aber irgendwie sowas um eine Stunde.
Ja gut, das ist ja immer, das ist ja eben auch das Schöne an den Netflix-Serien, die nicht im quasi normalen Fernsehprogramm eine Stunde mit, weiß ich nicht, 20 Minuten Werbung rein müssen, ja. Sondern die eben, ja, so lange laufen, wie sie laufen und wenn da eine Folge mal 1:14 braucht zum Erzählen, dann brauchst du halt 1:14, um das zu erzählen, was der Regisseur möchte. Und ja, finde ich gut.
Ja, ich also, auch. Also und können wir gerne dann, wenn andere Leute da vielleicht auch eingestiegen sind oder schon durch sind und ich dann durch bin, dann würde ich sehr gerne da nochmal drüber diskutieren, wie man das jetzt so fand.
Okay, aber dann nehme ich mir das jetzt
hohe Hoffnungen.
Ich habe noch, glaube ich, eine Folge Designated Survivor und dann fange ich als nächstes mit Godless an.
Sehr gut.
Habe ich auch schon.
Vorsätze für 2018.
Genau. Endlich mal wieder eine Serie anfangen und fertig schauen. Das ist ja bei mir immer das Problem. Ich schaue dann irgendwie so, ich habe das Gefühl, immer im so nach zwei Dritteln oder drei Vierteln, so zwischen zwei Drittel und drei Viertel, da haben die Serien ganz oft so einen Hänger. So, okay, wir erzählen euch jetzt einfach nochmal eine Geschichte, die aber uns allgemein nicht voranbringt.
Ja, und das stimmt, das gibt's häufiger.
Ja, so eine Folge schaue ich dann und vielleicht ist die nächste schon wieder toll, aber dann habe ich schon keine Lust mehr, die nächste zu gucken und dann höre ich auf, die Serie zu gucken.
Ja, also gut, aber es sind ja nur 7 Folgen, insofern.
Ja, das geht.
Das kann man schaffen.
Schaffe ich, glaube ich, auch. Ja.
Okay.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir das unser Filmthema für heute. Ich habe aber noch eins, das habe ich dir vorher nicht verraten.
Oh,
habe ich jetzt
Gott, eben das ist plötzlich auf unsere Liste
aufgenommen. Heimlich in unsere Liste reingeschummelt. Ein Audio Konsumier, wie nennt man denn das? Ja, egal. Es gab ja, weiß nicht, ist durch alle Kanäle gefühlt getragen worden, dieses Interview zwischen Prince Harry und Barack Obama. Da gab es ja auch diese Outtakes, wo sie ein bisschen Quatsch miteinander machen, wo man aber deutlich sieht, dass Prince Harry sehr nervös ist. Und jetzt am 27. Dezember oder so wurde das Interview auf der BBC 4, glaube ich, veröffentlicht. Also Radio 4, irgendwann, keine Ahnung. Und man kann es sich als Podcast oder auf die Webseite einfach gehen und runterladen oder wie auch immer, kann man sich das anhören. Und es ist wirklich sehr schön. Prince Harry fragt aus einer sehr, sehr angenehmen Position. Der muss nichts als Redakteur oder als irgendwas beweisen. Er muss nicht Barack Obama zu irgendwelchen fiesen Aussagen über seinen Nachfolger verleiten. Er muss nicht sich selber irgendwie profilieren, indem er scharf nachfragt, sondern die beiden haben einfach unglaublich Respekt voreinander, unglaublich viel füreinander übrig. Und Harry fragt ihn einfach viele angenehme, nette, kluge Sachen. Und Barack Obama erzählt einfach seine Themen, über die er gerne spricht, Bildung und Gesundheit und amerikanische Politik und so weiter. Sehr angenehm, wirklich gut zu hören. Ich habe es ich war vorhin im Schnee joggen, habe ich mir das angehört und zwar also sehr schön einfach. Möchte ich unbedingt empfehlen, dieses Interview sich anzuhören. Und die beiden sprechen ja auch in Englisch, was man wirklich gut versteht. Also selbst wenn man denkt, so, oh ja.
Die sind jetzt nicht auf die schlechtesten Schulen gegangen, beide.
Nein, beide nicht, genau. Ja, und Obama, wenn er sich dann bemüht, er versucht kein britisches Englisch, aber er spricht ja schon sehr gutes Englisch und Prince Harry ist auch gut zu verstehen und ja, es macht einfach Spaß. Also es ist wirklich, ich habe mich die ganze Zeit so gefühlt, ach, das könnte jetzt noch so 2-3 Stunden weitergehen, den höre ich gerne zu, den beiden, wenn sie darüber plaudern und wenn er dann die Queen erwähnt, Obama erwähnt dann die Queen und sagt dann aber ihm so, die Queen, deine Großmutter. So, das ist schön, so, ach, ja, macht mir Freude. Wirklich gut. Kann man gut anhören. Ja. so viel.
Ja, schon lustig, wie Prinz Harry sich jetzt so entwickelt hat. In den letzten paar Jahren. Irgendwie so.
Ja,
zeitlang total. Doch immer gerne auch jemand für ein bisschen peinliche Schlagzeile und so. Und jetzt.
Ja. Meine britische Kollegin Susan hat einen Comic bei sich an der Wand hängen, wo man irgendwie so einen Hof sieht von einem Schloss, ist dann wohl irgendwie Windsor Castle, Buckingham Palace, und Prinz Philipp liegt da ohnmächtig und alle beugen sich über ihn und oh Gott, oh Gott, oh Gott, und dann in der Sprechblase drüber steht, nein, 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 es ist Markle, nicht Merkel, die er heiratet. Und ich habe auch so im ersten Moment, warte, was steht da? Ach so, ja, jetzt. Und, fand ich sehr lustig, muss ich laut drüber schmunzeln. Ja, die Briten und ihr Humor.
Sehr gut.
Der Sneakpot und sein Humor, nein, es ist Jahresende und wir haben uns vorgenommen, dann doch nochmal einen kleinen Jahresrückblick zu wagen, eigentlich ja in großer Runde. Jetzt machen wir es mal in kleiner Runde und haben uns nur einige wenige Kategorien vorgenommen. Wir haben uns absichtlich die sonst eigentlich ja auch übliche Kategorie, unsere Lieblingsfolge, ausgespart, weil wir gerade ja letzte Woche und vorletzte Woche und in den Wochen davor immer wieder über die 500 geredet haben und wir uns schon ziemlich einig sind, dass das schon eigentlich die Highlight-Folge des Jahres war.
Mindestens, ja.
Ja, genau, mindestens. Und deswegen brauchen wir da auch jetzt nicht noch viel Zeit hier dafür zu verschwenden, nochmal drüber zu reden. Wenn Christoph da ist, sprechen wir auf jeden Fall mit ihm nochmal drüber, weil er hat noch keinen Rückblick auf die Folge gehalten. Was war denn 2017 dein bester Film, den du gesehen hast?
Okay.
Muss also das ein Film sein, der in dem Jahr erschienen ist?
Ja, ich würde sagen, ja.
Ich weiß noch nicht mal, ob meiner in dem Jahr erschienen ist. Ich bin ja wieder gut
also
vorbereitet.
Ich bin ja in so verschiedenen Filmgruppen jetzt relativ aktiv und in einer von denen wird jetzt ständig dazu aufgerufen, die Top 10 des Jahres zu definieren. Und wie jeder weiß, der sowas mal auf, ich weiß nicht, manchen Leuten fällt das vielleicht leicht. Ich finde sowas wahnsinnig schwierig, so eine Top 10-Liste aufzustellen. Ich finde es immer so ganz oben, okay, da geht's immer noch einigermaßen, aber dann irgendwann dann auch noch das in Ranglisten einzustufen, irgendwo auf dem 4., 5., 6. Platz, also so gut wie unmöglich, gerade wenn die Filme so unterschiedlich sind. Deswegen, ich arbeite jetzt eigentlich schon seit, sagen wir, 2 Wochen an meiner Top-10-Liste, ist immer noch nicht fertig. Aber ich werde euch jetzt einfach mal sagen, was mein quasi mein aktueller Arbeitsstand ist.
Okay.
Also für mich der Film des Jahres ist auf jeden Fall Dunkirk.
Okay.
Nach wie vor. Das Gefühl hatte ich schon im Sommer, dass es das sein wird und das ist auch immer noch so. Ich finde den einfach so überwältigend und perfekt und eigenständig und ungewöhnlich und irgendwie auch wichtig und so. Also ich finde einfach, dass der so fantastisch ist.
Mhm.
Ansonsten auf meiner Liste, oder willst du erstmal jetzt deinen besten Film? Sag erstmal deinen besten Film, dann kann ich meine weiteren noch erläutern.
Kannst du mich kurz ich habe vor 2 oder 3 Wochen mit dem Robert eine Sendung gemacht. Da kam nochmal La La Land drin vor und für mich ist das mein Highlight gewesen dieses Jahr, muss ich sagen.
Ja, ich habe den ja vor ganz kurzem zum ersten Mal gesehen, ja?
Ja. Ach so, und du hast ihn auch erst.
Ja, ich habe den jetzt vor schätzungsweise einem Monat zum ersten Mal gesehen.
Ja, das ist wahrscheinlich fast gleichzeitig mit Robert.
Ah ja.
Ja?
Und mich hat's ehrlich gesagt nicht so hingezogen die ganze Zeit. Ich hatte immer so die Vermutung, dass ich ihn so okay finde und so. Muss zugeben, dass er auch so ein bisschen schlecht geredet wurde von vielen meiner extrem aktiven Filmfreunde.
Okay.
Und ich muss sagen, ich fand ihn wirklich toll. Also ich finde einfach, dass er so funktioniert in sich und auch so originell und frisch und sympathisch ist und so. Ich mag den Film sehr, deswegen dieser ganze, also ich kann ehrlich gesagt, jetzt nachdem ich ihn gesehen habe, kann ich diesen Backlash, den es so ein bisschen gab, auch nicht so verstehen. Weil ich finde es zwar legitim, dass du sagst, ich kenne jetzt irgendwie noch einige Filme, die mich mehr interessiert haben oder mir besser gefallen haben oder so, aber dass es dann auf einmal eine ganze Menge Leute gab, die sagen, der ist total schlecht oder so, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
Ja, nee, also mich hat er insbesondere über den Soundtrack einfach so begeistert und dieses, dieses Gefühl, das der Film transportiert. Ich habe jetzt schon wieder Lust, ihn mir nochmal anzugucken. Der ist irgendwie jetzt gerade auf den diversen Verleihportalen erschienen, dass man ihn sich auch nochmal angucken kann. Und mit meiner Frau, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, den Film nochmal zu gucken, weil der einfach, ach, ist so schön, der tut so gut, er ist, macht Spaß.
Ja. Ich muss auch sagen, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich nochmal drüber nachgedacht, dass du da hast damals ja ein bisschen gemeckert darüber, dass vor allen Dingen sie zu schlecht tanzt und so. Mhm. Ich bin der Meinung, dass der Film dadurch sogar noch besser wird. Ich bin der Meinung, dass es ein Plus des Filmes ist, dass sie nicht so gut tanzen. Weil eben, ich meine Meinung nach, der Trick des Filmes ist, dass in diesen eingeschobenen Tanzszenen du nie so ein total irgendwie eskapistischen Bruch hast, dass sie so total rausgehen und in so eine überhöhte Showwelt gehen, sondern sie immer nur so einen kleinen Schritt aus der Realität rausgehen. Und es ist eben so eine Boy-Meets-Girl-Geschichte, also so ja, irgendwie auch was Durchschnittliches oder so. Und ich bin der Meinung, es wäre schlechter, wenn sie besser tanzen würden.
Ja.
Also was den Film angeht, wäre es für mich schlechter, narrativ, okay, wenn sie perfekter tanzen würden.
Ja, okay. Wobei sie, aber in der Öffnungsszene tanzen sie ja nicht, da tanzen andere. Und die tanzen ja perfekt. Also diese Choreografie.
Ja, aber um die geht's ja nicht. Es geht ja um Boy Meets Girl.
Ja, aber sie zitieren auch gleichzeitig so diese Gene Kelly, Fred Astaire Filme.
Ja, aber sie zitieren die nur. Die wollen nicht sowas sein.
Sie sind halt nicht so gut.
Ja, aber sie wollen das auch nicht sein, Stefan. Also meiner Meinung nach ist es ein Missverständnis zu kritisieren, dass sie nicht das Gleiche machen. Weil sie wollen nicht das Gleiche machen, sondern sie zeigen, wir haben hier zwei Figuren, die träumen von diesen Referenzen. Das ist sozusagen das, was ihre Fantasie beflügelt und was ihre Ziele sind. Aber da sind sie nicht. Sie sind ein Junge und ein Mädchen in diesem Moment. Und so tanzen sie auch.
Okay.
Also meiner Meinung nach ist das Teil des Genialen an dem Film, dass er nicht so einen richtigen Realitätsbruch macht, dass du dann perfekte Tanzszenen bekommst, sondern es ist immer so, in jeder dieser Szenen ist präsent, dass das hier nur ein Junge und ein Mädchen ist, die eigentlich noch nichts erreicht haben in ihrem Leben und so. Also für mich gehört das zum narrativen Gehalt. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Es ist auch immer so, das ist so ein klassischer Fall von, wenn man Experte ist bei was oder einfach sehr viel weiß über eine ganz konkrete Sache, es fast unmöglich ist, das quasi auszublenden, wenn man einen Film anschaut oder sowas.
Ja. Also vielleicht hat es mich auch genau deswegen rausgenommen, weil ich habe dann eben nicht mehr Boy Meets Girl gesehen, sondern ich habe Ryan Gosling gesehen, der sich bemüht. Und dann hat es mich so, ja, aber du hättest einfach noch mal 10 Stunden mehr machen müssen, oder?
Genannt. Okay.
Ja. Und da hat es mich halt rausgenommen und war dann an der Stelle mein Problem.
Okay. Ja. Also ich finde ihn auch toll. Also auch wenn ich jetzt meine vorläufige Arbeitsliste mal so weiter vorlesen würde, es kommt
ja, hier, leider dann. Das ist ja dann mal richtig Sneak von uns.
Ja.
Ich glaube, also ihr verrät was ihr Filmclub noch nicht weiß.
Das stimmt, tatsächlich, ja. Ich habe nämlich jetzt sogar im Filmclub nochmal gefragt, ob wir vorgewarnt werden, wann quasi diese Poll schließt, damit ich mir bis dahin noch überlegen kann, wie ich meine Liste ordne. Also ich habe das jetzt so, es ist nicht ganz rigide nach Ranglisten gegliedert, aber ihr kriegt so ein Gefühl davon, wie meine Tendenzen sind. Und ich glaube, was ich hier mache, ist nicht so stark unbedingt, welche mir am besten gefallen haben, sondern welche ich für die besten Filme halte, die ich gesehen habe, auch im Hinblick auf, ob sie das Innovativste machen, irgendwie die aufregendsten Filme in gewisser Weise für mich und vielleicht auch die rundesten. Also ich fange an bei Dunkirk.
Ja.
Zwei ist bei mir Moonlight, also da bleibe ich noch bei Moonlight. Auf drei ist momentan bei mir Western, dieser Valeska Griesebach-Film, den ich vor einiger Zeit auch besprochen habe mit den Ossi-Arbeitern.
Ah ja.
Ja, den ich einfach so spannend finde und je länger ich über ihn nachdenke, desto mehr.
Aber das versteht doch dann dein Filmclub nicht.
Das stimmt, aber manchmal müssen sie einfach auch damit umgehen, dass sie was Neues geboten bekommen. So ist das halt. Das ist ja auch ein bisschen meine Aufgabe. Also.
Skandal!
Ja, dann auch noch ganz weit oben wäre The Handmaiden. Darüber habe ich auch geredet. Toni Erdmann wäre irgendwo auch in meiner Top 10 wahrscheinlich. 20th Century Women, dann Franz, deutsch-französischer Film, der mich einfach sehr beeindruckt hat und so, obwohl ich kaum jemand anderen kenne, der ihn so richtig gut findet, aber ich finde ihn toll. Dann Mother ist irgendwo dabei, auch La La Land, so jetzt habe ich 9. Und beim 10. kann ich mich bisher noch nicht entscheiden. Also mögliche Anwärter auf die 10 wären Manchester by the Sea, wobei ich da den Soundtrack nicht gut finde. Dann A Monster Calls ist eine Option für mich. The Square, Wonder Woman, Lion, keine Ahnung. Also da bin ich noch etwas unentschlossen, was die 10 angeht. Möglicherweise wird's The Square. Ja, das wären jetzt so meine Top 13, sowas. 14.
Ja, sowas.
Sowas in der Art. Nicht erwähnt sind jetzt immer noch einige, die eigentlich auch sehr gut waren. Es war ein gutes Jahr im Kino, finde ich auf jeden Fall. Und noch gar nicht gesehen habe ich zum Beispiel Lady Macbeth, von dem ich mir auch einiges erwarte.
Okay.
What? Oder My Life as a Courgette habe ich auch noch nicht gesehen. Der soll ja auch sehr toll sein. Aber nicht auf die Top 10 schafft's bei mir der Blade Runner 2049, ehrlich gesagt. Ja.
Ja. Jetzt, wenn man die Liste umdreht, also quasi die schlechtesten Filme rausholt. Wie ist es
da?
Red du erstmal. Was hast du denn für Katastrophen geschaut?
Ich habe ehrlich gesagt nicht viele Katastrophen gesehen dieses Jahr. Erst recht nicht im Kino. Das liegt vielleicht daran, dass ich jetzt nicht mehr in die reguläre Sneak gehe, sondern in die Arthouse-Sneak. Ich glaube, der schlechteste Film, den ich im Kino gesehen habe, war Table 19. Aber der war ja auch halt sehr langweilig, aber jetzt auch nicht abgrundtief schlimm oder sowas. Und ansonsten kann ich mich ehrlich gesagt an nicht sehr, sehr schlechtes Neues erinnern, was ich gesehen habe.
Okay.
Wie ist es bei dir?
Für mich ist es genauso schwer. Ich weiß noch nicht mal richtig, was wir so in der Sneak gesehen haben. Irgendwie fehlt mir so die Liste, wo man mal schnell reingucken kann und sagen kann, so, ach ja, Mensch, den haben wir doch gesehen, das haben wir doch gesehen. Von daher richtig schlecht. Also der Film, der mir am unangenehmsten war dieses Jahr, das habe ich auch in der 500 schon gesagt, ist A Monster Calls. Oder 7 Minuten nach Mitternacht. Der war halt nicht als Film schlecht, sondern das habe ich ja ausführlich ausgeführt. Das ist einfach ein Thema, was ich nicht sehen möchte. Das ist so das,
Hast du Okja gesehen?
Ja.
Okay.
Das fand ich auch
da auch
anstrengend.
So? Okay.
Aber das fand ich nicht so unangenehm.
Der kommt vielleicht für mich auch auf die Top 15.
Okay.
Auf die unentschlossenen Platz 10 bis 15.
Runners-up heißen die dann doch irgendwie, oder?
Ja, oder Honorable Mention.
Ich denke, da sollten die Filmemacher sich schon was drauf einbilden.
Auf jeden Fall.
Ja.
Okay.
Okay, also von daher.
Ja, also du weißt auch nicht so richtig.
Nee, so richtig. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen, wo ich einfach, also was ich geschaut habe und dann einfach irgendwann ausgemacht habe und mich, so, also was mich einfach so genervt hat und ich keine Lust mehr hatte. Aber.
Okay. Also die besten Sneak-Filme, die ich gesehen habe, waren, also ich würde sagen, My Cousin Rachel und vielleicht Wind River.
Ich habe das Gefühl, ich war dieses Jahr gar nicht in der Sneak. Aber ja, natürlich war ich ein paar Mal in der Sneak, aber eigentlich viel zu selten. Von daher, kann mich an keinen. Also ich habe jetzt eben mal schnell durch die Sneakboard-Seite geklickt. Das ist ja ganz gut, dass wir das so haben, wo man dann immer mal nachgucken kann, was man so alles gesehen haben hätte können. Oder sich vielleicht sogar dran erinnern kann. Aber ja. Nö. Kalipi.com. Siehst du mal, den habe ich sogar geschaut. Ja, nee, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, Mensch, in der Sneak, ich habe das absolute Mega-Highlight gesehen, wo alle neidisch sind und was ich allen erzählen muss und allen empfehlen muss und so weiter. Nö, gar nicht.
Okay.
Also von daher, für mich gibt es irgendwie kein richtiges Sneak-Highlight. Generell, wir sind ja jetzt durch diverse Kinder und Beziehungsveränderungen und Jobveränderungen so, wenn man arbeiten muss und nicht mehr studiert oder Kinder hat, dann ändert sich auch die, sag ich mal, Motivation, spät aufzubleiben und in die Sneak zu gehen oder auch überhaupt in die Sneak zu gehen, dann doch deutlich, sodass wir jetzt deutlich weniger alle in der Sneak unterwegs sind und eben jetzt zusätzlich da noch die Möglichkeit zu haben, über Netflix oder Amazon Prime oder wie sie alle heißen, Filme nach ja, gefühlt ganz kurzer Zeit, nachdem sie im Kino waren, dann schon im Stream zu haben, also noch nicht mal irgendwas extra bezahlen müssen für, manche Filme muss dann halt irgendwie 5 € noch bezahlen, aber ja, mein Gott, das ist halt auch noch im Vergleich zu einem Kinoticket mit hinfahren und eventuell parken und notfalls noch eine Cola oder Chips essen, ist das halt echt nichts.
Ja.
Es ändert sich schon so ein bisschen, oder?
Auf jeden Fall, also ganz extrem. Ich meine, also es ist, ich bin zwar gar nicht so wenig im Kino gewesen dieses Jahr, aber ich habe eben insgesamt auch sonst viel mehr Filme geschaut als sonst. Also das muss man echt sagen, jetzt gerade mit der zweiten Jahreshälfte habe ich, glaube ich, deutlich mehr Filme als in früheren Jahren gesehen, so nebenher, weil in früheren Jahren war es häufig so, dass ich eben einmal oder zweimal ins Kino gegangen bin in der Woche und dann vielleicht noch irgendwann mal einen Film zusätzlich gesehen habe. Und jetzt hat sich das natürlich eher umgedreht. Also und die Kinobesuche sind jetzt schon dann deutlich weniger, was eben vor allen Dingen daran liegt, ich bin ja sehr viel jetzt so im Gespräch mit Leuten im englischsprachigen Ausland über Filme. Und wenn es jetzt so wäre, dass quasi die Streamingdienste und so alle so hinterher wären, dass ich da jetzt quasi monatelang nicht wüsste, worüber die reden, dann würde ich wahrscheinlich auch viel mehr ins Kino gehen. Aber das ist einfach nicht mehr so. Also wir sind einfach, die Filme werden global vermarktet und dann kommen sie halt mehr oder weniger überall gleichzeitig.
Ja.
Ja. Jo, also ich gehe immer noch sehr gerne ins Kino, aber der logistische Aufwand ist halt viel höher als früher und deswegen klappt das seltener. Aber die Motivation ist bei mir auf jeden Fall noch da.
Ja, also ich finde auch, dass das Kinoerlebnis an sich ist eben was Besonderes. Du sitzt in diesem großen Saal und insbesondere, also für mich ist eben das Problem, dass es immer noch auch noch irgendwas anderes gibt. Und sobald ein Film mich dann nicht fest und gefangen hält oder so erschreckt, dass ich mal kurz weggucken muss, dann kann ich ja immer kurz Pause machen und was anderes machen.
Ja.
Und ich ertappe mich immer wieder, wie ich das so fast automatisch mache. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich schäme mich fremd oder keine Ahnung, vor 2 Wochen habe ich den Big Fan besprochen, da gab es so ein paar Fremdschämen-Szenen, da habe ich Pause gemacht. Bei Bright, den ich ja, das ist ein Actionfilm, der einen eigentlich gefangen halten sollte, ja auch da habe ich zwischendrin eine ganze Nacht Pause gehabt. Den habe ich abends geschaut, dann kam irgendwas, wo ich dachte, wo ich mich gelangweilt habe oder sonst irgendwas, habe Pause gemacht, habe irgendwas anderes gemacht und bin ins Bett gegangen, weil ich dann irgendwie müde war. Und habe ihn eben nicht weitergeguckt, was ich eben überhaupt nicht machen würde, wenn ich, also im Kino bleibst du halt sitzen, bis der Film rum ist und sowieso geht man ja als Sneaker nicht nach Hause zwischendrin. Aber eben diese Möglichkeit, da mal, ja, pff, dann gucke ich halt morgen weiter, so. Dann mache ich mir meine eigene kleine Serie draus, gibt halt einen Zweiteiler. Und gucke ich morgen oder später oder wann auch immer weiter. Oder gar nicht, wenn es doof ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal im Kino eben besonders, wenn du einen Film, den du ja sonst nicht weiterschauen würdest vielleicht oder mal wegschauen würdest, wenn du dann trotzdem quasi so, wie der Regisseur ihn gedacht hat, weitererlebst.
Ja.
Und ja, vielleicht ist es nicht so klug von mir, es so zu machen, weil, naja, der Regisseur hat sich ja vielleicht dann doch was gedacht, einen Film so zu machen, wie er ihn gemacht hat. Aber auf der anderen Seite bin ich dann doch mein eigener Programmdirektor und mach Pause, wenn ich will. Das ist halt schon schön.
Das stimmt.
Ja, man, also, weiß ich nicht, sowas wie Bright, dafür wäre ich halt nicht ins Kino gegangen. Wenn ich jetzt in letzter Zeit es geschafft hätte, ins Kino zu gehen, dann hätte ich mir wahrscheinlich den neuen Star Wars angeguckt. Das habe ich aber nicht geschafft. Aber der Robert, aber der ist heute nicht da. Deswegen.
Ja.
Ja. Nee.
Mir ist übrigens noch ein schlechter Film eingefallen, den ich in der Sneak angesehen habe. Oh. Why Him.
Wie?
Why Him.
Why Him, okay.
Ja.
Mal wieder nie von gehört. Also, also wahrscheinlich mit besprochen, aber.
Bryan Cranston und James Franco.
Okay.
Ja. Nicht gut.
Okay.
Jo. Nee. Ja. Also hat auf jeden Fall was verändert, aber Kino ist nach wie vor eine schöne Sache.
Ja, also das ist halt echt so, es ist eben so besonders, wenn du da hingehst und auch wenn man es schon hunderte Male gemacht hat, eben dieses, man sitzt da, man wartet, man quält sich durch diese Werbung oder zumindest diese Vorschau, wenn man in der Sneak ist und guckt dann einen Film in so einer besonderen Atmosphäre. Das finde ich schön. Das mag ich, das liebe ich. Deswegen gehe ich hier ins Kino. Obwohl ich viel mehr. Naja, egal. Gut, das war unsere, hast du noch was rückschaumäßig für das Jahr 2017 filmmäßig?
Nö, nee. Eigentlich nicht.
Dann komme ich direkt zu unserem nächsten Thema.
Ja.
Wie war Weihnachten?
Anstrengend, wie jetzt ja eigentlich immer.
Ein kleines Kind ist schon was anderes.
Ja, man muss schon sagen, das ist halt, erstens war natürlich so der logistische Aufwand, wie schon gesagt, immer höher ist. Und außerdem ist es eben so ein Kind in dem Alter,
die ist
über
jetzt
diese Feiertage.
Gerade drei geworden, gell?
Genau, die ist am 27. drei geworden, was natürlich die Feiertage dann auch immer noch um einen Tag verlängert.
Ach so, das ist ja für euch dann immer. Und hat dein Vater nicht auch deine Zeit Geburtstag?
Genau, mein Vater hat am 26.
Ach herrje, das seid ihr ja, also kommt ihr gar nicht hier raus.
Richtig, also, und das Problem ist eben, ein Kind in dem Alter über so einen Block von Aufregung und Geschenke waren und Besuche und so weiter hinwegzubringen, ohne eben größere Nervenzusammenbrüche und sowas zu haben, ist dann eben auch, wenn sie müde wird, dann wird's schwierig und dann will sie, keine Ahnung, dann kriegst du irgendwann einen Koller und will nichts essen und dann heult sie und dann kriegst du Streit mit ihrem Vater und hin und her. Ist dann irgendwie, also insgesamt sind solche, finde ich, sind solche Sondertermine immer schon an sich relativ anstrengend. Und wenn sie halt dann so mehrere hintereinander sind, dann erst recht. Und jetzt war es eben auch noch so, eigentlich hatte ich geplant, nachdem letztes Jahr das einfach viel zu viel war über die Weihnachtsfeiertage, hatten wir beschlossen, dass wir Heiligabend diesmal zu dritt alleine sind.
Mhm.
Aber da hat sich dann relativ kurzfristig die Schwiegermutter, der Schwiegervater eingeladen noch.
Ups.
Und da die ja dann bei uns waren, ist dann die Schwägerin auch noch gekommen. Und dann hatten wir eben Heiligabend auch schon so volles Haus. Und dann sind wir am ersten Weihnachtsfeiertag zu den Schwiegereltern gefahren.
Ach hey.
Und dann am zweiten Feiertag zu meinem Vater natürlich, oder zu meinen Eltern. Und danach waren wir einfach vollkommen fertig. Also muss man echt sagen, an
Lydias
Geburtstag.
Ach so, dann ist der 27. und dann kommen alle, weil sie noch die Lydia feiern wollen.
Nee, das machen wir ja nicht. Also wir machen ja im Sommer quasi zu ihrem Halbgeburtstag machen wir einen Familienkaffee trinken.
Ah, okay.
Weil einfach klar ist, dass am 27. oder dann jetzt direkt nach Weihnachten hat einfach keiner mehr Lust, noch irgendwas da zu feiern. Dann kommt ja auch gleich Anfang Januar kommt ja der Geburtstag von Christophs Sohn.
Stimmt.
Also es ist einfach viel zu dicht um diese Jahreszeit bei uns. Und deswegen machen wir das mit der Lydia nicht, aber ja, wir wollten natürlich an ihrem Geburtstag es trotzdem so für uns ein bisschen schön machen und wir waren dann einfach vollkommen gerädert. Also ja. Insgesamt schön, aber anstrengend, sehr anstrengend fand ich's.
Okay.
Ja. Wow. Eben auch, weil alle so ein bisschen erkältet waren und ja. Aber insgesamt schon schön. Ja. Und bei dir?
Bei mir war es nicht so aufregend wie bei dir. Wir waren dieses Jahr bei meinen Eltern und sind dann am zweiten, weil die Mutter von meiner Frau hat auch am zweiten Geburtstag, fahren wir traditionell die Runde dann zu ihr und zu Jennys Vater sind wir dann abends noch gewesen und ja, jeder möchte halt dann, ach, schön, wenn ihr kommt, da machen wir was Besonderes zu essen. Und dann, weiß ich nicht, am ersten waren wir bei meinen Eltern zum Mittag ganz essen, dann waren wir abends bei meiner Tante noch kurz gewesen, so, ach ja, irgendwie mein Cousin macht jetzt seit 5 oder 6 Jahren an Weihnachten grillt er immer. Und der grillt halt so diese Langlaufsachen. Der hat halt irgendwie so ein Schinken, irgendwas Kassler-ähnliches, aber was ganz anderes auf dem Grill gehabt und es war halt so lecker und das musste ich dann noch probieren und dann bei der Schwiegermutter gab es irgendwie groß Brunch und beim Schwiegervater gab es dann abends noch groß Raclette.
Und oh Gott.
Ja, ich war dann auch sehr gesättigt. Ich habe dann irgendwie, glaube ich, die nächsten Tage irgendwie, ohne dass ich bewusst wenig essen wollte, aber super wenig gegessen. Also, ja. Hat dann gar keine Lust mehr, groß was zu essen. Ja. Und ja. Ganz gut, dass ich dann heute auf einer Hochzeit war, da gab es endlich mal wieder was zu essen. Ja, mein Cousin war irgendwie der Ansicht, der möchte doch noch dieses Jahr heiraten und dann hat er sich den 29. Dezember rausgesucht und da waren wir heute in Frankfurt im Römer und haben der Trauung beigewohnt. Ja, das war sehr schön. Danach wollen wir lecker brunchen und schon wieder essen. Oh Gott, ich habe auch im Rest vom Tag wieder kaum was essen wollen. Also nicht so, dass ich gesagt habe, so, oh Gott, du hast zu viel gegessen, du darfst jetzt nichts mehr essen. Nee, ich habe auch noch zu Abend gegessen irgendwie. Aber ich war irgendwie den ganzen Tag bis nachmittags um 5 oder 6 satt und dann bin ich laufen gegangen. Und dann hatte ich aber auch richtig Hunger. Ja, ich wollte dir noch von einer technischen Neuerung berichten. Sonst bist du ja nicht so die große Freundin von, aber wir hatten das im Vorgespräch kurz geklärt. Ich habe nämlich von meiner Frau ein paar HomeKit Teile gekriegt. Sagt der HomeKit was?
Nein.
Das ist das von Apple System propagierte, wo du über dein Handy diverse Steckdosen und Lichter und Heizung und alles Mögliche schalten kannst. Und du kannst dann eben deinem digitalen Sprachassistenten sagen so, ja, mach mal in der Küche die Steckdose an oder aus, wenn du zum Beispiel einen Kaffee haben möchtest. Oder, also wir haben so eine Siebträger, das habe ich ja schon mal erzählt, und die braucht halt irgendwie 20 Minuten zum Aufwärmen und das ist halt ganz cool, wenn du die so automatisiert einstellen kannst, dass wenn wir beide zu Hause sind und es 6 Uhr morgens ist oder einer von uns beiden zu Hause ist und es 6 Uhr morgens ist, dann soll diese Maschine halt angehen. Und
okay.
Das funktioniert eigentlich auch ganz cool. Und am Wochenende halt zu anderen Zeiten und das gleiche mit der Heizung im Bad, die dann eben auch angehen soll. Und da haben wir uns jetzt so gerade, also habe ich quasi zu Weihnachten die ersten Geräte dafür gekriegt. Das ist irgendwie schon aufregend, was man da so für technische Sachen machen kann. Wir sind heute von der Hochzeit nach Hause gefahren und so, oh, wollen wir noch einen Kaffee trinken? Oh ja, so ein Kaffee, das wäre doch eigentlich jetzt nochmal ganz gut. Ja, okay, Siri, mach mal bitte in der Küche, jetzt darf ich das nicht so laut sagen, nee, Siri geht nicht. Machen wir in der Küche die Steckdose an. Okay, erledigt. Und dann redet die irgendwie mit zu Hause über den Apple TV 4, das ist jetzt gerade die neueste Generation von den Apple TVs. Und der kann das dann eben steuern, dass der die Steckdose anmacht oder die Heizung entsprechend aufdreht. Dann haben wir gesagt, ach, wir sitzen ja danach im Wohnzimmer und machen wir im Wohnzimmer schon mal die Heizung an. Das ist schon irgendwie schick, auch ein bisschen gruselig, aber auch irgendwie sehr schick, muss ich sagen. Natürlich gibt's dann da, je mehr Geräte du hast und je mehr die Geräte miteinander reden, wenn du noch irgendwie so einen Fensterfühler hast, der dann merkt, wenn du das Fenster aufmachst und dann die Heizung eben für, keine Ahnung, solange das Fenster auf ist oder mal 10 Minuten einfach ausschaltet, dass da nicht nachgeheizt wird, während das Fenster offen ist, weil das ist halt echt der größte Gott, den es gibt. Natürlich kann man auch einfach dran denken und die Heizung ausmachen oder sagen so, oh ja, in 5 Minuten halte ich da, mache ich das Fenster auf, kann ich jetzt auch mal kurz Bescheid sagen, dass die dass die Heizung ausmachen soll. Ja, aber das ist schon ganz lustig, wie diese ganzen Geräte dann miteinander reden oder auch nicht. Und ach, am Anfang bist du das, das dauert alles ein bisschen, bis du das eingerichtet hast. Es ist sehr komfortabel. Man ist das, oder weiß nicht, du hast keine Apple-Geräte, gell?
Nein. Also doch, ich habe einen iPod, aber.
Ja, aber der redet nicht so viel mit der Welt, glaube ich.
Nein.
Aber wenn diese Geräte so miteinander integriert sind, das ist schon ganz cool, wenn du das mal richtig eingerichtet hast, irgendwie. Am Anfang habe ich Quatsch eingerichtet gehabt bei der Steckdose. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich die dann mal so laufen hatte in der Umgebung, wie ich das haben möchte. Und dann sagst du den Geräten halt, in welchen Räumen sie sitzen und so weiter. Wir haben von, falls unsere Hörer das interessiert, von Eve die Geräte, also Eve Power oder so heißt die Steckdose und Thermo heißt die, das Thermostat. Da haben wir jetzt auch nur zwei von. Und ja, also ich finde das schon irgendwie ganz cool, wenn man da diese Möglichkeiten, die man dadurch hat. Hm. Ja, ich habe mir noch einen Drink gemacht.
Ja. Also ich glaube, ich finde das eher gruselig, wirklich.
Okay.
Ich glaube.
Weil?
Ich finde, ja, weiß nicht. Irgendwie, glaube ich, denke ich da immer zu viel über das Potenzial von Dingen, die dann einfach passieren, ohne dass du wirklich wolltest, dass sie passieren, nach. Also allein schon diese Sache mit dem, dass du dir jetzt überlegst, habe ich zu laut geredet oder hat sie mich gehört und machst jetzt irgendwas oder sowas.
Ja, es gibt so ein Keyword, was du deinem Telefon beibringen kannst.
Mhm.
Und wenn du dann das sagst, also hey, und danach sagst du Siri, dann reagiert sie halt da drauf.
Okay.
Das ist so dieses Ruf oder für diese die Amazon Alexa, kannst du es
ja,
auch
ja,
oder
genau.
Cortana heißt das, glaube ich, bei, da gibt es ja immer dieses Rufwort. Deswegen war ich da eben so, habe ich das jetzt so gesagt, dass sie reagiert. Deswegen. Ne, aber eine creepy Sache ist uns jetzt die Woche aufgefallen, die ja noch, also noch nicht mal schlimm ist, aber wo du dann trotzdem so, möchte ich das wirklich? Ich war auf der Arbeit, Jenny hatte die Woche Urlaub und irgendwie hat es am ersten Tag, wo ich arbeiten war, nicht so richtig funktioniert, dass die Heizung noch warm war, als sie dann ins Bad gegangen ist. Das ist jetzt nicht schlimm, weil vorher war die Heizung halt einfach aus dem Bad, weil unser Bad ist so klein, wenn du da die Heizung einmal voll aufdrehst, dann ist das nach 2 Minuten und du warst ja schon bei uns hier in der Wohnung.
Nee, ich war noch nie bei dir.
Du warst noch nicht in Wiesbaden in der Wohnung?
Nein.
Oh Gott. Da müssen wir das mal dringend ändern. Jedenfalls, unsere Bäder sind wirklich so klein.
Okay.
So, weiß ich nicht, halb so groß wie eure Küche. Doppelt so groß wie euer Bad, was ihr unten habt.
Wirklich?
Nein, nicht ganz, vielleicht dreimal so groß.
Okay.
Aber wirklich, also ganz, ganz klein. Wenn du da die Heizung voll aufdrehst, dann ist es halt eine Minute warm und dann ist es auch nicht so schlimm. Und dann habe ich halt geguckt, so läuft das Bad noch, das müsste jetzt gleich ausgehen, also die Heizung und welche Temperatur zeigt die denn an, da müsste es ja eigentlich alles funktionieren. Und dann habe ich gesehen, so, ach, guck mal, die Steckdose in der Küche, wo die Kaffeemaschine dranhängt, die ist aus. Und habe ich der Jenny geschrieben, so, ah, ich sehe, du bist wach, du hast die Kaffeemaschine schon ausgemacht. Und dann schreibt sie zurück, hast du eine Push-Nachricht gekriegt? Also hast du da, bist du darüber informiert worden, dass ich die Steckdose ausgemacht habe? Und dann ist halt schon so, okay, ich konnte jetzt beobachten, dass sie schon wach ist, dass sie offensichtlich schon Kaffee getrunken hat. Die Rückschlüsse, natürlich bleibt es da quasi bei uns in der Familie und so wir untereinander, aber trotzdem kann man es halt sehen, was der andere tut.
Hm.
Und weiß nicht, also ich habe jetzt kein Problem damit, wenn sie das sieht und sie hat, glaube ich, auch kein Problem, wenn ich das sehe. Trotzdem fühlt sich halt irgendwie komisch an, wenn man weiß, dass der andere das sieht.
Gegenseitige Überwachung, ja.
Ja, klar.
Ja.
So, ja, ach, warum hast du denn die Kaffeemaschine bis 6 Uhr angelassen? Du trinkst auch um 6 Uhr gar keinen Kaffee mehr. So, ja, ich hab's vergessen. So, ja, es ist egal. Also, aber trotzdem. Ja, also da müssen wir noch schauen, dass wir einen Weg finden, wie wir damit umgehen oder es einfach lernen auszuhalten, dass halt jetzt die Welt so ist. Unsere Welt. Oder wir benutzen die Steckdose doch für, keine Ahnung, was anderes, um das Barlicht zu schalten. Und dann kann man eben sagen, okay, mach jetzt das Licht in der Bar an. Und dann ist hier alles schön bunt beleuchtet in meiner Bar. Unsere Bar.
Ja, Was diese Überwachungssachen angeht, ich benutze doch diese iWitter-App. Das ist so eine App, die zusammenhängt mit diesem ganzen Mark Kermode und Simon Mayo Show. Da hat quasi ein Hörer hat so eine App zur Verfügung gestellt, wo quasi andere Hörer dieser Show sich anmelden können und dann kann man schauen, wo überall Hörer sind. Mhm. Und das hat so, also das hat, du kannst da so eine Ungenauigkeit einstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass quasi du auf den Meter genau da gefunden wirst und so, aber du kannst halt schauen in der Stadt, wie viele sind denn da so und so. Und ich meine, wenn du in Großbritannien bist, dann sind da halt extrem viele.
Okay.
Aber jetzt irgendwie in Frankfurt sind es halt so 4, glaube ich, oder sowas.
Oh.
Und ich habe mich da mit einem anderen Hörer drüber unterhalten, der in Zürich wohnt. Und in Zürich sind es irgendwie auch 3 oder 4.
Mhm.
Und 2 von denen, ich weiß nicht, was da passiert ist, ich hoffe, sie leben noch, bewegen sich nie. Also das heißt, die sind immer an exakt derselben Stelle. Und so. Und es ist eben schon so, wenn du quasi einmal...
Kann natürlich sein, dass sie das auf irgendwie einem iPad oder so installiert haben, was halt
genau.
einfach zu Hause
ja, das
wohnt.
Kann auch sein.
Und dann
genau.
bewegen die sich halt nicht.
Das wäre auch möglich. Aber jedenfalls ist es so, dass wenn du natürlich in so einem jetzt nicht im Kernland dieser Show lebst, sondern irgendwo außerhalb und irgendjemand mal einmal kapiert hat, dass du quasi einer dieser wenigen bist und nach dem Ausschlussverfahren halt dann auch weiß, welcher du wohl bist, dann ist es natürlich auch schon ziemlich... Also ergibt schon ein ziemliches Bewegungsprofil. Also jetzt eben, wie gesagt, nicht so in meinem Fall so, dass man zum Beispiel genau sagen könnte, wo ich mich befinde. Aber zum Beispiel könnte man schon nachvollziehen an meinen Bewegungen die Tage, an denen ich an der Uni bin oder zu Hause arbeite und sowas. Das könnte man da eigentlich nachschauen. Also prinzipiell okay. ist diese Art von Überwachung möglich. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, ob das natürlich so schlau ist, diese App zu benutzen, wenn man eben nicht in Großbritannien sitzt.
Hm.
Gut, dass ich das jetzt auch noch im Podcast erwähnt habe.
Ja,
gut. Ja. Aber ich habe ja nichts zu verstecken.
Ja, trotzdem gibt es einem halt ein komisches Gefühl.
Ja.
Also, weißt du, eben das Gleiche mit dem, ach, du bist schon wach, habe ich gesehen. Ja, komisch. Ja, nee. Also das ist halt jetzt so, ja, die Zukunft klopft an. Nee, die Zukunft ist schon eingetreten. Man wundert sich, dass sie plötzlich da ist.
Ja.
Also HomeKit. Ja. Aber trotzdem so diese Effekte, morgens dahin zu kommen und die Maschine ist an und warm. Wie oft bin ich morgens ohne Kaffee im Auto zur Arbeit gefahren, weil ich mal wieder erst ins Bad geschlappt bin, weil ich meine Augen noch nicht auf hatte. Und danach zur Kaffeemaschine gelaufen bin und dann reicht halt die Zeit nicht, bis ich mich angezogen, also dann bin ich ja schon im Bad fertig und habe mich halb angezogen, bis mir einfällt, dass die Kaffeemaschine, und dann muss ich gehen. Das ist doof. Und dann ist es halt schon schön, wenn die Kaffeemaschine von Siri oder wie auch immer die anderen Geräte heißen alle, angeschaltet wird. Das ist dann ganz schön. Ja, oder man unterwegs ist, also das ist auch cool. So, ja, mach halt die Kaffeemaschine an. Ja, okay, ist erledigt. Dankeschön. Wobei manchmal macht es das auch nicht, weil irgendwie irgendein Gerät wieder Pause gemacht hat und gesagt hat, oh nee, ich mach jetzt nicht. Dann stehst du halt da und denkst dir so, ach Mann, oh Mann, oh Mann.
Also was ich total nervig finde, ist an der, aber so ein bisschen scheint mir die Architektur jetzt da auch wieder schon wieder drüber hinaus zu sein. An der Uni gibt es ja so ein paar Gebäude, die so intelligent sind, dass sie entscheiden, zum Beispiel, wann sie irgendwelche Jalousien runtermachen und sowas. Mhm. Boah, das nervt wie Sau. Weil es ist wirklich so, wenn du irgendwo, okay, dann hast du halt, brauchst du eigentlich eine Jalousie, weil du irgendeine PowerPoint-Präsentation sehen willst oder sowas. Oder du willst möglichst hell haben und Tageslicht, weil du irgendwas anderes machen willst, wofür du das Tageslicht eben bräuchtest und so. Und plötzlich beschließt dann das Haus, dass jetzt mal die Jalousien runter oder hoch, wie auch immer, getrieben werden. Und dann bist du eben immer erstmal damit beschäftigt, dich da an die Armatur zu begeben und zu schauen, ob du irgendwie rausfindest, wie du das System quasi umgehst und sowas. Und in der Regel ist natürlich auch so, dass dadurch, dass es ja immer wechselnde Seminarräume sind und so, hast du selten jemanden dabei, der sich dann jetzt gerade mit dem System so gut auskennt,
ja.
Dass er das direkt hinkriegt und so. Oh, es nervt so.
Das ist echt wirklich. Fürchterlich.
Also die Momente, da sehnt man sich wirklich danach zurück, dass man dann irgendwie so eine klapprige Drehkurbel hatte, mit der man die Jalousie runtergeschraubt hat und so, und dann war Ruhe.
Ja.
Aber, ja.
Ja, also ich glaube, wenn das System gut eingestellt ist und eben gerade im Sommer Räume abschattieren kann, und zwar in der Art, dass eben nicht sich durch Sonneneinstrahlung Gegenstände im Raum aufheizen können und dann eben als quasi Heizung funktionieren, sondern dass das zumindest mal abgeschattet ist und das dann einigermaßen durch Lüftung ist. Und wenn Sturm ist, dass die Rollläden alle hochfahren, von mir aus. Aber ich finde halt als Mensch, ich möchte halt trotzdem immer noch die Möglichkeit haben, das allgemein überschreiben zu können. Egal, was das System der Ansicht ist, dass jetzt das Richtige ist für dieses gesamte Gebäude, für mein Zimmer kann es immer noch die falsche Lösung sein. Und dann möchte ich, und zwar nicht erst, wenn das alles runter oder hochgefahren ist und fertig und sich ausgedügelt hat, sondern ich möchte einen Knopf drücken können und dann möchte ich es überschreiben können.
Ja.
Weil einfach keine Maschine mir da überlegen sein, also bei Sturm, okay, so Außenjalousien, die bei Sturm hochfahren, damit sie nicht kaputt gehen, okay, da kann von mir aus, das kann vielleicht ein Mensch nicht erkennen, weil in dem die Sicht, die er aus dem Gebäude raus hat, auf Bäume oder sowas, die ihm eine Indikation für Wetter geben könnten, das funktioniert vielleicht nicht, okay, das ist das Einzige, aber wenn der Ansicht ist, er möchte jetzt runter machen, weil die Sonne reinbrennt, und ich aber der Ansicht bin, ich brauche die Sonne jetzt aus irgendeinem Grund, okay. Oder wenn er der Ansicht ist, die Sonne ist weg, ich möchte es hochmachen, ich aber es weiter dunkel haben möchte, weil ich vielleicht Nerd bin und Pizza esse. Okay, das waren ja viele Vorurteile. Da möchte ich sie bitte unten lassen. Egal, was das Gebäude macht. Ja. Naja, gut. HomeKit und technische, dass wir beide über technische Sachen planen, finde ich sehr schön. Nee, finde ich wirklich gut.
Ja.
Ist ja sonst nicht so.
Auch ich lebe in der heutigen Welt, Stefan.
Ja, aber
nicht, es mag nicht immer so wirken, aber
der Enthusiasmus ist vielleicht ein anderer, als wenn ich mal Bob spreche.
Ja, das stimmt.
Ja. Gut, vielleicht möchte ja Bob nächste Woche noch was zu HomeKit sagen.
Jo.
Wir haben noch eine. Haben wir noch Zeit für eine Frage?
Ich glaube nicht. Ich höre nämlich mein Kind schreien, ehrlich gesagt. Aber wir können uns noch schnell über den letzten Punkt auf der Vorfragenliste unterhalten. So viel Zeit haben wir noch.
Was ist denn die Vorfragenliste?
Nein, ich meine die Liste, die vor der Frage steht.
Ach so, da habe ich doch vorhin schon drüber gesprochen.
Ach so, da waren wir schon.
Ja.
Okay, dann lass uns doch noch kurz die Frage besprechen.
Das Thema war Hochzeit, was da jetzt noch drauf stand, aber da habe ich ja vorhin schon kurz erzählt, dass ich heute schon.
Alles klar. Dann lass uns doch noch kurz über die Frage sprechen, weil wir haben unserem Hörer Q eigentlich hatten wir vorher angekündigt, dass wir in der Folge 500 über seine Frage sprechen würden. Das haben wir dann nicht gemacht, weil es etwas lang wurde. Deswegen kommt jetzt zum Jahresende.
Apropos Q, ich habe vor zwei Wochen über deinen Film gesprochen. Du hast keinen Kommentar geschrieben. Das macht mich echt traurig. So, jetzt weiter.
Also die Frage lautet, wie steht ihr zu Binge-Watching? Ich persönlich bin kein Freund davon, sagt Q, weil es die TV-Kultur zerstört. Man muss natürlich unterscheiden zwischen alten Serien, die schon erschienen sind, und der Veröffentlichungspolitik, wie zum Beispiel bei Netflix praktiziert. Bei bereits abgeschlossenen Serien bzw. Staffeln liegt es ja in der eigenen Verantwortung, wie man es sich einteilt. Wie stehst du zu Binge-Watching, Stefan?
Da ist mir jetzt gerade diese wunderbare Bingen-Werbung eingefallen von Netflix. Kennst du die? Da gibt es ein Foto von Bingen und drüber steht, Bingen ist nicht nur eine Stadt, Netflix.
Oh, okay.
Das finde ich so irgendwie, meine Mutter so, kannst du mir das erklären? Ich verstehe das überhaupt nicht. Dann erklär mal Binge-Watching, ja. Ich mag es lieber, wenn ich entscheiden kann, wann ich was schaue. Die haben es jetzt ja zum Beispiel bei der Serie, die ich vorhin auch schon kurz erwähnte, Designated Survivor, haben sie es ja so gemacht, dass sie jede Woche eine Folge freigeschaltet haben. Aber also zum einen habe ich jetzt niemanden, mit dem ich am nächsten Tag darüber sprechen kann, wenn ich sie gerade geschaut habe und dann am nächsten Tag, weil ich irgendwie zu wenig Leute kenne, die solche Serien schauen. Und zum anderen möchte ich gerne oder mag ich es gerne, mir das Tempo selber einteilen zu können. Das gleiche ist ja, die haben jetzt Star Trek, die neue Discovery oder wie die heißen, veröffentlicht und das auch so jede Woche eine Folge. Ich möchte überhaupt gar nicht damit anfangen, weil ich stelle mir vor, wenn mir das jetzt gut gefällt und ich möchte jeden Tag die nächste Folge gucken, dann fände ich es total blöd, wenn ich dann erst warten muss, wieder eine Woche, bis die nächste Folge kommt. Das ist für mich in den 90ern. Aber heutzutage kann ich das sehr souverän selbst entscheiden. Natürlich ist es so, wenn man insbesondere in einer Gruppe ist, von Leuten, die sich für eine Serie oder ein Thema begeistern, dass man dann natürlich jede Woche nur quasi neues Futter für diese Serie bekommt, dass man dann das aufteilt, das finde ich super spannend. Und wenn man da eben sowas bingen kann, dann kann man halt mit niemandem drüber sprechen, weil der Nächste hat vielleicht schon 4 Folgen mehr geguckt und man redet einfach komplett aneinander vorbei, weil ich gewisse Sachen in seiner Serie noch gar nicht weiß.
Ja.
Aber trotzdem eigentlich, da ich selten Leute habe, mit denen ich darüber sprechen möchte, ich lieber alles einfach dann gucken können, wenn ich es gucken will und wenn ich eine Serie total gut finde und von durchgucke, dann gucke ich.
Jetzt schreit das Kind schon direkt hier vor der Tür.
Oh.
Okay, also ich bin total bei dir, Stefan. Das Kind hat auch noch einen Vater, wollte ich hier nur sagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt es ignoriere.
Der ist ja wahrscheinlich der selber.
Und niemand sich drum kümmert. Hallo, Lydia. Oje. Da sieht aber jemand verweint aus. Komm mal her zu mir, setz dich kurz bei mir auf den Schoß. Ich muss gerade noch fertig reden. Also ich bin prinzipiell absolut pro Binge-Watching, muss ich zugeben. Ich verstehe das zwar, Komm mal her zu mir, Lydia. Ich verstehe das
zwar. Das ist erst auch mit dem Podcast, oder?
Ja.
Wenn die uns in 15 Jahren nachhört und denkt sich so, oh Mann, wie peinlich, warum habt ihr mich denn da reingenommen?
Ich verstehe das zwar, was der Stefan meint, und zwar, wenn man quasi wirklich, wie du sagst, und wenn man so quasi Teil der Community ist, genau, wenn man Teil einer Community ist, die eben so jede Woche das dann auch diskutiert und so, aber ich war das noch nie. Ich weiß, dass der Kuh damals ganz engagiert bei Lost und sowas war. Ich habe das noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Ich habe nie an sowas teilgenommen. Und deswegen ist das zwar was ich nachvollziehen kann, aber einfach nie erlebt habe. Und mir geht's genauso wie dir. Ich lieb das, wenn ich selbst entscheiden kann. Und ich lieb es auch, wenn ich gerade mal Zeit habe und da Lust drauf habe, meinetwegen 5 Folgen am Stück schauen kann oder sowas. Ja. Und mir gibt das ehrlich gesagt nichts, wenn ich eine Woche warten muss oder sowas. Das bringt ja wirklich nur was im Prinzip, wenn du dann so eine Anschlusskommunikation hast mit anderen Leuten und dann eben das quasi das soziale Anschlussereignis ist oder sowas. Mhm. Aber wenn du das nicht hast, dann kann ich ehrlich gesagt den Sinn nicht dran sehen. Also deswegen, ich verstehe, was der Kuh meint, aber mir geht's nicht so. Ich bin da in gewisser Weise vielleicht einfach dann schon Netflix-Generation, dass das für mich die normale Form des Zugangs zu einer Serie ist. Vielleicht auch deswegen, weil bei vielen dieser ganz großen, wichtigen, tollen, modernen Serien wie The West Wing und The Wire und so, ich natürlich relativ spät dran war. Ich habe das erst angefangen zu schauen, als es schon komplett vorbei war und habe es dann eben auch so runtergeschaut und sehr genossen. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich meine Meinung da in Zukunft nochmal revidiere, wenn ich eben jetzt dann was Neues schaue, was andere gleichzeitig schauen und dann auf einmal erkenne, dass das doch viel toller ist oder so. Aber momentan, muss ich sagen, bin ich auf der Seite der Binge-Watcher.
Ja, ich hab's erlebt.
Tut mir leid, Kuh. Ja.
Ja. Ich glaube, da kannst du mit umgehen. Ich hab's erlebt bei meinen Kollegen, als die letzte Staffel von wie heißt diese Fantasy-Serie, über die alle reden? Oh Gott, ist mir das peinlich.
Bauch tut weh.
Dein Bauch tut weh. Wir streicheln gleich den Bauch. Die Mama ist gleich fertig. Was für eine Serie, Stefan?
Diese Fantasy-Serie, über die alle reden.
Fantasy-Serie.
Nicht Fantasy, ja doch, mit den. Ich würde mal House of Cards sagen, aber
Game of Thrones. Ach, Game of Thrones.
Ist ja noch nicht mal, also ja, ist ja auch schon.
Ach so, du meinst die Tagesschau. Alles klar.
Ja, jedenfalls, als die jetzt, die letzten, die kamen ja irgendwie auf Sky oder so, immer montags oder dienstags, und da saßen die Kollegen, die das gesehen haben, dann beim Mittagessen, und ich saß halt dann zufällig auch mal dabei, und haben eben darüber geredet, was sie gesehen haben. Da dachte ich mir so, ah, okay, das ist jetzt, da ist so diese Situation, die man dann hat, wenn man eben nur eine Folge schauen kann und dann darüber spricht, so, boah, hast du das gesehen? Und boah, wie meinst du, wie das weitergeht? Und guck mal, der mit dem und oioioioioi. Da funktioniert's. Das ist auch cool. Aber meistens habe ich dann echt nicht die Nerven, und ich bin halt einfach so unfassbar vergesslich, dass ich dann einfach in der nächsten Woche, gerade bei Game of Thrones oder so, wo 34 Parteien dabei sind und 400 Leute, die man alle kennen muss, da bin ich halt raus.
Ja.
Also wenn ich das nicht bingen kann, dann lerne ich die Leute auch nie kennen.
Genau, ich habe aber auch so das Gefühl, diese Erfahrung kannst du doch auch nur haben, wenn du genug Zeit hast, um da so dabei zu bleiben und so. Weil ja, wenn du
immer montagsabends um 20 Uhr...
Genau, aber das würde ich ja nie wieder schaffen. Also ich meine, diese Phase meines Lebens ist einfach vorbei, wo ich das so zuverlässig schaffen kann.
Ja, vielleicht haben meine Kollegen ein anderes Leben oder andere Prioritäten.
Ja, okay.
Vielleicht. Also, keine Ahnung, vielleicht nehmen die das auf, und wenn sie die Kinder ins Bett gebracht haben, dann schauen sie das in aller Ruhe. Weil es ihnen so wichtig ist, dass sie am nächsten Tag mit den Kollegen darüber reden können.
Ja, okay.
Ja. Also, wir beide sind keine, wir sind die Binge-Watch-Freunde und nicht die, wir sind halt schon die Zukunft, Claudia. Merkst du das?
Genau. Absolut.
Also, man kann über uns sagen, was man will, und uns als alt und verschrumpelt bezeichnen, aber.
Was?
Hier, Binge-Watch-mäßig sind wir ganz
Wer
vorne
würde
dabei.
Würde denn sowas machen?
Meine Frau gestern wieder zu mir, aber das macht nichts. Nein, natürlich.
Na gut. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, dann.
Was ist denn? Ich muss jetzt nochmal ganz kurz. Wollten wir nicht über anzügliche Filme reden beim nächsten Mal, wenn du da bist?
Oh, ja, das kann ich jetzt natürlich nicht, wo mein Kind hier sitzt.
Ja. Oh, die hört ja auch mit.
Ja, das müssen wir dann wohl im neuen Jahr machen.
Ja.
Aber das schadet ja auch nicht, das neue Jahr mit Schweinekram anzufangen.
Genau. Cliffhanger!
Cliffhanger!
Wohl dem, genau, der den Sneakpot nachhört und jetzt direkt auf die nächste Folge springen kann und da den Schweinekram hören kann.
Binge-Listening.
Binge-Podcasting.
Genau. Ja, in diesem Sinne hoffen wir, ihr hattet ein gutes Jahr und kommt gut ins nächste. Und wir sehen euch auf der anderen Seite.
Genau. Da wieder in alter Frische.
Hoffentlich. Also vielleicht nicht gleich am 1.1.
Nee. Die nächste Sendung kommt auch dann erst an dem zweiten Dienstag im neuen Jahr.
Alles klar.
Die Folge kommt jetzt irgendwie am, weiß ich nicht, wahrscheinlich noch gerade so im Alten, am 30. oder 31. und dann geht's los.
Das war mein Kind, nicht ich. Okay.
Ihr habt ganz einen Hauch andere Stimme, aber kaum. Ist kaum weiter.
Lydia, willst du noch Tschüss sagen? Tschüss? Ja? Sie nickt nur. Ich glaube, wir müssen das nochmal besprechen mit der Aufnahme. Okay.
Tschüss.
Tschüss.